Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ist in den USA eines der Themen, die das Land spalten. Auf der einen Seite stehen die Liberalen, die für dieses Recht sind, und auf der anderen Seite die Konservativen, die es ablehnen. Und die haben zuletzt auch in vielen Bundesstaaten Einschränkungen durchgesetzt.
Vor 2 Jahren hat der Oberste Gerichtshof das bundeseinheitliche Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt. Jener Oberste Gerichtshof, der seine Mehrheit Donald Trump verdankt. Donald Trump möchte nun Präsident werden und so ist es nicht verwunderlich, dass der Schwangerschaftsabbruch im Mittelpunkt des Wahlkampfes steht.
Und damit herzlich willkommen zu Auf den Punkt, die US-Wahl. Mein Name ist Nadja Schlüter und ich bin Redakteurin im Audioteam der Süddeutschen Zeitung.
Und mein Name ist Stefan Cornelius, ich bin Ressortleiter Politik der SZ.
Stefan, vergangene Woche am Montag, da hat Donald Trump ein Statement abgegeben, auf das viele lange gewartet haben, und zwar in einem Video auf seiner eigenen Kurznachrichtenplattform Truth Social.
Many people have asked me what my position is on abortion and abortion rights.
Trump sagt, er sei von vielen gefragt worden, was denn seine Meinung zum Thema Schwangerschaftsabbruch sei, und die macht er hier dann eben deutlich.
Now it's up to the states to do the right thing. Like Ronald Reagan, I am strongly in favor of exceptions for rape, incest and life of the mother. You must follow your heart on this issue, but remember, you must also win elections to restore our culture and in fact to save our country, which is currently and very sadly a nation in decline.
Trump spricht sich also nicht komplett gegen Schwangerschaftsabbrüche aus, sondern sagt, man sollte sie erlauben. Nach einer Vergewaltigung, in Fällen von Inzest oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr sei. Aber er macht ebenso deutlich, das Recht auf Abtreibung ist Sache der Bundesstaaten. Er drückt das also weg von seinem Verantwortungsbereich. Er erinnert aber auch daran, dass man Wahlen gewinnen müsse im November, um die Kultur der Amerikaner zu retten. Er hebt also den Schwangerschaftsabbruch in die Sphäre einer Kulturentscheidung. Und darüber soll im November abgestimmt werden.
Was nach diesem Statement von Trump passiert ist, darüber wollen wir heute sprechen, aber vor allem auch darüber, was davor passiert ist, wieso es also überhaupt dazu gekommen ist, dass Schwangerschaftsabbrüche und generell Reproductive Rights die USA so sehr spalten, warum sie so ein Kulturkampfthema sind und so ein großes Wahlkampfthema. Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche, das ist nicht erst seit gestern eine Art gesellschaftspolitischer Orientierungspunkt in den USA. Die Frage ist ja, warum ist das so? Wie ist ausgerechnet das zu einem Thema geworden, das ja auch parteipolitisch so eine Spaltung verursacht hat in den USA?
Die USA sind faktisch durch dieselben gesellschaftspolitischen Entwicklungen gegangen wie auch die europäischen Länder. Und in den 70er Jahren, in der Phase der großen Befreiung, auch der sexuellen Befreiung, ist natürlich das Thema Abtreibung in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte gerutscht, wurde dann unterstützt 1973 durch das wirklich historische Urteil Roe versus Wade, das der Supreme Court damals gefällt hat. In diesem Urteil wird landesweit das Recht auf Abtreibung zugestanden, bis zur Lebensfähigkeit des Fötuses, also ungefähr zur 24. Woche, war es erlaubt abzutreiben. Es war ein wirklich bahnbrechendes Urteil, das sehr liberal war und natürlich unmittelbar eine enorme Kontroverse ausgelöst hat, die jahrzehntelang das Land gespalten hat, beschäftigt hat und nun eben bis 2022 zum Gegenurteil auch zu einer parteipolitischen Polarisierung beigetragen hat.
Entscheidend dazu beigetragen haben auch erzkonservative, strenggläubige Amerikaner, Amerikanerinnen, vor allem die Evangelikalen, die dieses Thema für sich entdeckt haben, eben nach diesem bahnbrechenden Supreme Court-Urteil und über die 80er Jahre hinweg. Die haben das zu so einer Art Stellvertreterthema für alles gemacht, was mit der von dir eben angesprochenen Liberalisierung zu tun hatte, diese sexuelle Befreiung, dass Frauen nicht mehr irgendwie für Herd und Familie zuständig waren, sondern irgendwie auch arbeiten gegangen sind und so weiter. Das wurde eben so ein stellvertretendes Kulturkampfthema. Und es gab immer stärkere Gruppen von Aktivisten auf beiden Seiten. Also die Aktivisten, die gegen Abtreibung Stimmung gemacht haben, die Aktivisten, die für Abtreibung Stimmung gemacht haben. Und diese Spaltung ist dann eben in die Parteien hineingewandert, weil diese jeweiligen Aktivistengruppen die Parteien auch unterstützt haben, zum Beispiel auch mit Geld, mit Spenden, also dort ihren Einfluss geltend gemacht haben. Und dann ist es eben auch in die Bevölkerung hineingewandert, so langsam, sodass dann auch irgendwann bei den Wählern und Wählerinnen das zu einem Thema wurde, das für sie ein parteipolitisches Entscheidungsthema wurde. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass es eigentlich in der Gesamtbevölkerung immer noch viele gibt, die eigentlich, egal ob sie jetzt Republikaner oder Demokraten wählen, sich einen Mittelweg wünschen, eine Mittellösung wünschen. Aber es gibt eben die besonders lauten Radikalen, sag ich mal, auf beiden Seiten, die das zu einem Spaltungsthema, zu einem parteipolitischen machen.
In den USA finde ich der spannendste Gegensatz, der die Kraft dieses, die Spaltungskraft dieses Themas ausdrückt, die Pro-Choice oder Pro-Life. Das ist so amerikanisch, wie kaum etwas anderes sein kann. Also entweder bist du dafür, die freie Wahl zu haben. Es geht um deine Privatheit, um deine Freiheitsrechte. Oder du bist für das Leben. Auch sehr, sehr amerikanisch. Und dieses Pro-Choice, Pro-Life, das hat Amerika jetzt in zwei Lager gespalten.
Und auch dieses Jahr im Wahlkampf kocht das Thema eben wieder hoch. Es gibt eine Umfrage aus dem März 2024, die gezeigt hat, dass für einen von 8 Wählerinnen und Wählern in den USA Schwangerschaftsabbruch das wichtigste Thema bei der Präsidentschaftswahl ist. Wirkt vielleicht erstmal gar nicht so viel, aber wir wissen ja auch, dass bei den letzten Wahlen ebenfalls kleinere Mengen an Stimmen eine sehr große Wirkung erzielt haben. Und es wird auch diesmal wieder sehr knapp werden zwischen Biden und Trump. Das heißt, das ist schon sehr wichtig, wenn eine von 8 Personen sagt, für mich ist das das Thema. Und ein Grund, warum das Thema aktuell vielen wichtig ist, das haben wir eben schon angesprochen. Und auch Donald Trump hat diesen Grund in seinem Truth Social Statement sehr stolz verkündet.
Especially since I was proudly the person responsible for the ending of something that all legal scholars, both sides, wanted and in fact demanded be ended. Roe v. Wade.
Trump sagt also, er sei verantwortlich dafür. Er hat es eingeleitet, dass das Urteil von 1973, Roe versus Wade, gekippt wurde, weil unter seiner Präsidentschaft der Supreme Court konservativer, fundamentalistischer wurde und mit der neuen Mehrheit dann eben 2022 das neue Urteil gefällt hat.
Die Konsequenz daraus ist jetzt, dass das Abtreibungsrecht Sache der Bundesstaaten ist. Und in vielen Staaten, so um die 20, wurde seitdem das Abtreibungsrecht verschärft, eingeschränkt, vor allem im konservativen Süden der USA, zum Beispiel in Texas, in Florida, in Georgia, aber zum Beispiel auch in Wisconsin. Es gibt da teilweise sehr strenge Fristen. Man kann manchmal nur bis zur 6. Woche eine Abtreibung vornehmen lassen. Da wissen viele Frauen ja noch nicht mal, dass sie überhaupt schwanger sind. Teilweise grenzen die Einschränkungen aber auch an ein Totalverbot. Da ist dann die einzige Ausnahme, wann man eine Abtreibung durchführen lassen darf, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Und es gibt ein ganz aktuelles Beispiel aus der vergangenen Woche, was es bedeutet, wenn die Bundesstaaten selbst entscheiden.
Das aktuelle Beispiel liefert der Bundesstaat Arizona, der am 9. April ein 160 Jahre altes Gesetz, eines also von 1864, wieder in Kraft setzte. Und in diesem Gesetz wird ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot verhängt, auch in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest. Ausnahmen werden gemacht, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Und interessant ist vor allem, dass sich nicht die Frauen strafbar machen, die abtreiben lassen wollen oder abtreiben, sondern diejenigen, die die Abbrüche durchführen. Eine davon ist die Ärztin Atsuko Koyama, die in einer Klinik in Phoenix, Arizona, Abbrüche durchführt und mit der Nachrichtenagentur Reuters darüber gesprochen hat, dass sie jetzt kriminalisiert wird.
Women's lives are at risk and it is so, so depressing and it angers me, it makes me very sad for our patients who will not be able to access abortion. Sometimes they are in the emergency room and there's no time to make that decision, but because of laws like this, where there's no explanation because medicine does not say, oh, this is close enough to death. How many minutes does someone have to be away from dying for it to be now life-threatening versus health-threatening?
Koyama sagt, sie sei wütend und traurig, dass das Leben von Frauen durch das Urteil aufs Spiel gesetzt werde. Und sie erzählt eben aus der Praxis, also aus dem OP-Saal. Und dass es da eben oft nicht die Möglichkeit gibt, noch zu überlegen, ist das jetzt wirklich lebensgefährlich oder nur in Anführungszeichen gesundheitsgefährdend? Und dass die Frage eben sei, wie nah muss jemand dem Tod kommen, um dann die Entscheidung treffen zu können, okay, jetzt dürfen wir diese Abtreibung vornehmen, ohne dass das strafbar ist. Also das ist einfach in der Praxis nicht machbar.
Und um diesen Grauzonen auszuweichen, wird man davon ausgehen müssen, dass Abtreibungen dann faktisch in Arizona, wie in vielen anderen Bundesstaaten auch, nicht mehr vorgenommen werden. Dass es also zu einem Abbruchstourismus wird zynischerweise gesagt, aber faktisch zur Ausweichbewegung kommt. Frauen reisen also in Bundesstaaten, wo Abbrüche noch möglich sind und sind dadurch in ihren Rechten weiter eingeschränkt. Wir dürfen auch nicht vergessen, es sind oft Familienfrauen betroffen, die auch aus armen Gesellschaftsschichten kommen, die nicht in der Lage sind, mal schnell ein Flugticket zu zahlen und vor allem auch die Kosten für eine Abtreibung, die ja auch nicht gering sind.
Und Arizona ist auch so ein Fall, wo das Thema wahlentscheidend sein kann, weil es wird in diesem Jahr ein Key Swing State sein. Biden hat den nämlich 2020 mit 0,4% Vorsprung gewonnen. Also wenn das Thema da jetzt nachhaltig wirkt, dann könnte es das Zünglein an der Waage sein. Donald Trump, der wurde einen Tag nach dieser Entscheidung in Arizona von Reportern auf einem Flugfeld in Atlanta abgefangen. Und was er da gesagt hat, das ist sehr interessant.
Mr. President, did Arizona go too far?
Yeah, they did, and that'll be straight down.
Der Reporter fragt, ist Arizona zu weit gegangen? Und Trump sagt, ja. Und dass die Regierung von Arizona das schon gerade biegen werde jetzt? Erstaunlich ist ja, dass Trump kurz davor ja noch geprahlt hat in diesem Statement, das wir von ihm eben schon angehört haben, dass er Roe v. Wade gekippt hat und dass das Thema jetzt Sache der Bundesstaaten sei. Er hat also die Tür geöffnet für diese Entscheidung in Arizona und jetzt sagt er, nee, war keine gute Entscheidung.
Stellt sich die Frage, was eigentlich ist Trumps Meinung? Versuchen wir also nochmal herauszufinden, was er eigentlich wirklich will.
Das hier ist Donald Trump im amerikanischen Fernsehen im Jahr 1999. Wir reisen also mal kurz in die Vergangenheit.
I'm very pro-choice. I hate the concept of abortion. I hate it. I hate everything it stands for. I cringe when I listen to people debating the subject. But you still, I just believe in choice.
Er sagt also 1999, ich bin für die freie Wahl. Ich bin dafür, dass das Abtreibungsrecht so liberal bleiben soll, wie es seit 1973 war.
Und dann 2016 im Wahlkampf hat er sich für ein generelles Verbot ausgesprochen, um die erzkonservativen Republikaner für sich zu gewinnen. Bei einer Townhall des amerikanischen Senders MSNBC ging es damals zum Beispiel um Strafen für Frauen, die Abtreibungen vornehmen lassen.
Do you believe in punishment for abortion? Yes or no? As a principle?
The answer is that there has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
10 cents, 10 years.
I don't know. That I don't know.
Why not?
I don't know. I don't know.
Trump sagt da also, ja, die Frauen sollen bestraft werden, ob mit 10 Cent oder 10 Jahren Gefängnis, darauf will er sich dann in dem Moment nicht festlegen. Wir wissen aber ja eben auch, dass er sich bekanntlich als Präsident dann dafür eingesetzt hat und es möglich gemacht hat durch die Besetzung des Supreme Court, dass Roe v. Wade gekippt wurde, also das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch.
Fragt sich also, was treibt Trump? Was genau möchte er? Welche Botschaft möchte er auch im Wahlkampf durchhalten? Geht es ihm darum, die liberalen Wählerinnen und Wähler auch der Republikaner doch noch von sich zu überzeugen, indem er nicht zu radikal wirkt? Geht es ihm darum, die Konservative, die vor allem christlich-fundamentalistische Seite zu ködern, die ihn doch stark unterstützt hat und die schockiert reagiert hat auf seine Aussage, dass dieses Arizona-Urteil zu weit gegangen sei. Es gibt also ganz unterschiedliche Motive. Und ich glaube, man kann nicht unterstellen, dass Trump keine Ahnung von dem Abtreibungsrecht hat. Er merkt nur, dass er gefangen ist. Er ist wirklich gefangen in seinen eigenen Worten, in seiner eigenen Vergangenheit. Er spürt, dass dieses Thema gewaltige Wählermassen bewegt. Und er versucht, so wie er das üblicherweise immer schon getan hat, durchzuschlüpfen durch diesen schmalen Spalt, irgendwo sich durchzuwinden und einfach nicht angreifbar zu sein.
Und gleichzeitig bleibt es dabei unberechenbar, was er wohl machen würde, wenn er Präsident wird. Er wurde nämlich zum Beispiel auf dem Flugfeld auch gefragt von den Reportern, würden Sie als Präsident ein nationales Abtreibungsverbot unterzeichnen, wenn der Kongress es verabschiedet? Und da hat er gesagt, nein. Die Frage ist ja jetzt, kann man ihm das glauben? Und es gibt schon mal eine Person, die das nicht tut, nämlich die Vizepräsidentin Kamala Harris.
And now Trump wants us to believe he will not
sign a national ban. Enough with the gaslighting. Enough with the gaslighting. We all know if Donald Trump gets the chance, he will sign a national abortion ban. And how do we know? Just look at his record. Just look at the facts.
Sie sagt also, Donald Trump werde natürlich ein nationales Abtreibungsverbot als Gesetz erlassen und unterzeichnen. Wenn er die Gelegenheit bekomme, werde er die Chance ergreifen. Harris spielt natürlich auch mit Stimmen im Wahlkampf und möchte die Wähler und vor allem auch in diesem Fall wieder die Wählerinnen mobilisieren, denn die Mann-Frau-Spaltung ist ganz klar zugunsten der Demokraten bei diesem Thema. Wir lernen also, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch wird zum zentralen Wahlkampfthema. Und dadurch, dass die Wahl gerade in den Vororten und von sehr vielen weiblichen Wählern entschieden werden wird, kann es tatsächlich auch entscheidend sein für die Demokraten, wie sie nun dieses Thema mobilisieren können. Sie benutzen es bereits in ihrer Strategie. Sie heben immer stärker darauf ab, dass es an Trump gelegen habe, dass der Supreme Court das historische Urteil Roe vs. Wade gekillt hat und dass er dafür natürlich nun auf dem Wahlzettel bestraft werden kann. Zweitens werden sie mit der Angst spielen. Sie werden mit der Angst spielen, dass die Republikaner noch schärfere gesellschaftspolitische Maßnahmen ergreifen werden, dass also die Freiheit der Einzelnen noch stärker eingeschränkt wird. Und sie spielen mit dem Thema Rechte der Frauen. Die Freiheit der Frauen, das Familienbild, das die Republikaner vermitteln, ist natürlich deutlich konservativer. Und viele, gerade Frauen in großen Städten, haben keine Lust auf diese Einengung. Sie werden mit ihrer Stimme sagen, wir wollen eine liberalere, offene Gesellschaft haben.
Und du hast ja eben schon gesagt, dass man Trump so ein bisschen anmerkt, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, obwohl er das vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Man kann mutmaßen, dass das bei Joe Biden ein bisschen so ähnlich ist. Er ist strenger Katholik, der ist kein Fan von dem Thema, sage ich jetzt mal. Und seit dem Wahlkampf 2020 vertritt er öffentlich liberalere Positionen dazu, weil es eben wichtiger geworden ist, das Thema. Und es ist jetzt eben noch mal wichtiger geworden. Und er hat zum Beispiel, das war auch sehr auffällig in seiner State of the Union Rede, über die wir hier ja schon oft gesprochen haben, das Thema in den ersten 10 Minuten gleich angesprochen. Dieses Thema Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Direkt nach den Megathemen Russland, Ukraine, NATO und 6. Januar kam das gleich vor. Und als Reaktion auf das Urteil in Arizona hat das Biden-Team auch direkt einen ziemlich teuren neuen Wahlwerbespot rausgehauen.
Because of Donald Trump, millions of women lost the fundamental freedom to control their own bodies. And now, women's lives are in danger because of that. The question is, if Donald Trump gets back in power, what freedom will you lose next? Your body and your decisions belong to you. Not the government, not Donald Trump. I will fight like hell to get your freedom back.
Am Ende des Werbespots verspricht Joe Biden, ich werde so viel ich kann kämpfen, um euch eure Freiheiten zurückzuholen. Das verspricht er eben im Moment immer und immer wieder. Das hat er auch in der State of the Union Rede getan. Er sagt immer wieder, ich werde Roe v. Wade wiederbeleben. Was interessant ist, weil er eben damals in den 70ern einer derjenigen war, die gesagt hat, mir geht dieses Urteil eigentlich zu weit. Aber jetzt steht er eben in dieser Position dort und verteidigt dieses Thema in dieser Schärfe. Es gibt bestimmte Wählergruppen, die Biden damit ansprechen will. Das sind vor allem junge Wähler und Wählerinnen, das sind Frauen, das sind Latinos, das sind die Menschen eben, von denen die Wahl am Ende abhängen wird. Und wenn er jetzt eben immer sagt, ich werde euch das Recht auf Schwangerschaftsabbruch wieder zurückgeben, ist ja die Frage auch, kann er das?
Das kann er natürlich nicht so leicht, denn die Mehrheitsverhältnisse im Kongress werden es ihm nicht ermöglichen, ein klares Gesetz zu erlassen. Und selbst wenn ihm dies gelänge und der Senat zum Beispiel, der mutmaßlich republikanisch mehrheitlich wird, dieses Gesetz nicht blockiert, etwa durch ein Filibuster, dann würde am Ende die Rechtsprechung wieder zuschlagen. Das heißt, ein solches Gesetz endet mit großer Sicherheit wieder vor dem Supreme Court. Deswegen versucht Biden auf einer eher schwächeren Ebene, nämlich auf der Ebene der präsidentiellen Dekrete oder Executive Orders, ein paar Sicherheitsnetze einzuziehen, indem er etwa dem Gesundheitsministerium zubilligt, dass es den Zugang zu Verhütungsmitteln gewährleisten muss oder Medikamente für Abbrüche sicherstellen muss. Das sind so kleine Kniffe, um die Härte, die jetzt quasi durch den Supreme Court ermöglicht wurde, diese Härte zu mildern.
Wir wissen aber auch, dass diese Dekrete nicht so besonders wirksam sind, weil die Bundesstaaten eben ihre eigenen und zum Teil eben sehr, sehr strengen Gesetze machen können, wie es ja jetzt auch gerade wieder passiert ist. Und eine kleine Umfrage vielleicht noch, eine von den neuesten. Da sehen wir zum ersten Mal, dass Trump und Biden gerade quasi gleich auf sind. Trump hat eigentlich immer in Führung gelegen in den letzten Wochen und das könnte schon auch an der Präsenz dieses Themas liegen und zeigen, dass es einfach wahlentscheidend sein kann.
Für mich ist das Faszinierende an dieser Abtreibungsdebatte über 30 Jahren, wie sehr sich inzwischen die Parteilager den Fragen von Pro- oder Kontra-Abtreibung angeglichen haben. Wenn ich Republikaner bin, bin ich für ein Abtreibungsverbot, zumindest mehrheitlich. Und bei den Demokraten ist es noch eindeutiger. Dort ist eigentlich die gesamte Wählerschaft für ein liberales Abtreibungsrecht.
Heute hören wir zum Abschluss unserer Sendung mal wieder eine Sprachnachricht von einem unserer SZ-Korrespondenten in den USA. Und diesmal erzählt uns Fabian Fellmann vom Auftakt des Schweigegeldprozesses gegen Donald Trump in New York. Der hat in dieser Woche begonnen und das ist ein historischer Moment, weil zum ersten Mal ein ehemaliger US-Präsident bei einem Strafprozess auf der Anklagebank sitzt.
Oh, he's just a guy, just a dude. So hat Kara McGee Donald Trump beschrieben. Kara McGee wurde als Geschworene aussortiert bei dem Prozess gegen Donald Trump, weil sie als IT-Sicherheitsangestellte keine Zeit hat. In 2 Prozesstagen wurden bisher 7 Jurymitglieder ausgewählt. Nötig sind insgesamt 12 Personen und 6 Ersatzmitglieder. Und üblicherweise sollen die Geschworenen möglichst nichts über die beschuldigte Person wissen. Donald Trump aber kennen alle. Es ging also darum, Geschworene zu finden, die Trump weder hassen noch verehren, eine durchaus schwierige Aufgabe in New York. Kara McGees Erzählung ist interessant, weil Donald Trump im Gericht auf sie eben plötzlich nun nicht mehr wie ein Prominenter wirkte, sondern wie ein ganz gewöhnlicher Mensch, ein ganz gewöhnlicher Beschuldigter. Genau das versucht Trump ja möglichst zu vermeiden. Das ist gefährlich für ihn, er steckt mitten im Wahlkampf. Richter Juan Merchan gibt Donald Trump keine Chance, den Gerichtssaal als Wahlkampfbühne zu benutzen. Und deswegen ist Trump gleich nach dem Termin am Dienstag nach Harlem in eine Bodega gefahren. In dem Spätkauf hatte Jose Alba, ein Angestellter, einen Angreifer erstochen und er wurde deswegen angeklagt wegen Mordes. Und zwar von Staatsanwalt Alvin Bragg, demselben Mann, der auch Trump angeklagt hat. Die New Yorker haben sich über diesen Fall sehr empört und Bragg musste die Anklage fallen lassen. Trump wollte mit dem Anlass natürlich sagen, dass auch er zu Unrecht angeklagt werde. Er beweist damit aber eben auch, dass er diesen Prozess in New York nicht auf die leichte Schulter nimmt. Sollte Trump von den Geschworenen dort schuldig gesprochen werden, würde ihm das bei seinen treuen Anhängern kaum schaden. Bei unabhängigen und unentschlossenen Wählern hingegen sehr wohl. Und die könnten entscheidend sein im Herbst bei der Präsidentschaftswahl vom 5. November.
Über die verschiedenen Verfahren gegen Donald Trump haben wir ja auch schon eine ganze Sendung gemacht, eine Überblickssendung. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Außerdem verlinken wir Ihnen da auch noch einen Text von Fabian Fellmann über den aktuellen Stand dieser Verfahren und einen weiteren unseres Kollegen Christian Zaschke über die schwierige Jury Selection für dieses New Yorker Verfahren gegen Trump. Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal.
Wir hören uns kommenden Freitag wieder. Produziert hat diese Folge Caroline Lenk. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcast@sz.de. Wir freuen uns drauf.
Bis nächste Woche.